ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Katrin Schuhn.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Sind Sie gut zu uns gekommen?
Sehr gut gekommen. Leider Gottes auch Mikroplastikabrieb auf der Straße gelassen, weil ich mit dem Auto angereist bin. Aber hat alles gut funktioniert.
Also haben Sie uns gleich mitten ins Thema reingeschmissen. Sie kommen aus Karlsruhe zu uns. Da haben Sie Ihre Firma und Sie sind Chemikerin, Sie sind Gründerin, Sie sind Umweltunternehmerin. So habe ich Sie jetzt mal genannt. Ist nur ein schöner Name, oder? Sie haben ein Verfahren erfunden und entwickelt, mit dem Mikroplastik, also kleinste Plastikpartikel, aus dem Wasser geholt werden können. Waren Sie schon als Kind erfinderisch?
Gar nicht, eher musikalisch. Also ich war tatsächlich, bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen und da waren die Musikinstrumente an der Tagesordnung und nicht der Chemiebaukasten.
Ach wirklich? Also Sie könnten dann heute auch als Musikerin hier vor mir sitzen?
Ja, ich habe das dann an den Nagel gehängt so mit 2021 und habe mich dann der naturwissenschaftlichen Karriere gewidmet. Aber die Musik ist nach wie vor großer Teil meines Lebens.
Das ist ja ein krasser Wechsel. Also Wenden auf der offenen Strecke?
Nicht so ganz. Kreativ sein darf man in den Naturwissenschaften auch. Und von daher, glaube ich, habe ich mich nicht in irgendwas Neues hineingestürzt, sondern ich habe das die einen positiven Sachen ins andere mit reingenommen.
Aber ich habe es richtig verstanden. Also Sie wollten Musik studieren und sind dann Chemikerin geworden. Wie kam es denn zu diesem Wechsel, sage ich jetzt mal?
Naja, die Studienplätze im Musikstudium sind sehr begrenzt. Das heißt, gerade im Fach Klarinette, wo ich studieren wollte, noch mal mehr begrenzt. Es gibt maximal 2 pro Universität oder Hochschule in Deutschland. Und dann spielt man vor mit 60, 70 anderen Klarinettistinnen und Klarinettisten. Und die Plätze sind rar.
Eisenhart, ne?
Und wenn man dann auf Platz 3 ist, bekommt man keinen Studienplatz.
Und dann haben Sie gedacht, jetzt muss ich irgendwas anderes machen.
Dann haben meine Eltern gesagt, ein Jahr zu Hause bleiben und weiter üben, das machst du nicht. Das finanzieren wir auch nicht. Seh zu, dass du in ein Studium reinkommst, such dir was aus. Und das habe ich dann gemacht. Also ich bin losgezogen und habe dann ein Chemiestudium angefangen in Heidelberg.
Gab es da eine Vorpräferenz, also so eine Liebe oder ein besonderes Interesse für Chemie?
Die Vorpräferenz war gar nicht vorhanden. Ich habe mir einfach diesen üblichen Studienführer genommen, den es in den 2000er Jahren gab. Dieses dicke grüne Buch, habe darin geblättert, habe das Daumenkino entscheiden lassen, welches Studium es sein wird. Das war halt Chemie und Chemieingenieurwissenschaften. Und dann habe ich mir den Dirke Weltatlas geholt und habe den Finger kreiseln lassen und bin in Heidelberg gelandet. Und damit war klar, ich studiere Chemie in Heidelberg.
Was wäre gewesen, wenn der Daumen bei Lateinamerika Regionalstudium gelandet wäre?
Dann wäre es tatsächlich nur ein Jahr gewesen und ich wäre wahrscheinlich in der Musik gelandet.
Freuen wir uns, dass Sie in der Chemie gelandet sind. Ich muss das jetzt einmal ansprechen tatsächlich. Sie sind als Chemikerin, als Gründerin, als Umweltunternehmerin in jeder Hinsicht in der Minderheit. Also laut Statistischem Bundesamt in Baden-Württemberg, der Anteil von Frauen in MINT-Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, der liegt irgendwo bei über 30%. Und das gilt auch, wenn man die Chemie rausnimmt, auch für die Chemie. Ist Ihnen das in Ihrer Karriere, weil Sie haben ja erstmal klassisch Chemie gemacht, irgendwie oft begegnet, so Vorurteile und sowas?
Nein, gar nicht. Also ich glaube, wir waren in Heidelberg im Chemiestudium 50-50 damals, als wir begonnen haben. Das hat sich so ein bisschen ausgedünnt, aber nachher mit der Promotion abgeschlossen, war es, glaube ich, immer noch 50-50 Anteil. Und ich glaube, das zeichnet auch so ein bisschen dieses Studium aus, dass man zwar manchmal weniger Frauenanteil hat, aber nichtsdestotrotz ist es am Ende darauf ankommt, dass man das Studium durchzieht und wer es beendet. Und wenn es dann 50-50 ausgeht oder 60-40, dann passt das ja alles immer noch.
Also so organische, anorganische Chemie, da kommt für viele, glaube ich, kommen da eher unangenehme Erinnerungen aus der Schule hoch. Sie haben es richtig durchgezogen bis zur Juniorprofessur und haben organische und ökologische Chemie gemacht. Können Sie es kurz erklären, was genau macht man da?
Man könnte sagen, in der organischen Chemie schaut man sich wirklich von der Pike auf an, woraus besteht das Leben, was macht das Leben aus, was gibt's für Stoffe, die das Leben beeinflussen können. Und in der ökologischen Chemie geht es darum, welche Auswirkungen hat Chemie auf die Umwelt. Und diesen Brückenschlag zu haben zwischen zwei komplett unterschiedlichen Bereichen, auf der einen Seite produzierendes Gewerbe, organische Chemie, alles was mit Chemikalien zu tun hat und auf der anderen Seite ökologische Chemie, was macht die Chemikalie in der Umwelt. Und das eben zu verknüpfen, zu bewerten und dann eben auch zu sagen, das eine hat negative Einflüsse, das andere hat keine negativen Einflüsse und das zu bewerten, das dann auch wieder zurückzuspielen, das war das Spannende, genau an diesem Spannungsfeld.
Sie kennen sich ziemlich gut mit Kunststoffen aus, ne?
Ja, ich habe schon während meiner Doktorarbeit an Kunststoffen geforscht, eigentlich an den Katalysatoren, die diese Kunststoffe produzieren. und konnte dann in die Industrie wechseln, habe dort auch in Forschung und Entwicklung an neuen Verfahren gearbeitet, wie man mehr und mehr Kunststoffe produzieren kann. Und dann kam die Chance, die große Chance, eben zurückzugehen in die Forschung, in die eigene Forschung an, als Juniorprofessorin für organische und ökologische Chemie. Und das habe ich halt wahrgenommen. Ich wollte aus diesem Hamsterrad raus in der Industrie, dass man irgendwie zwar die Treppe rauffällt, aber irgendwo sich nicht selber verwirklichen kann. Ich hatte noch so 2, 3 wirre Gedanken in meinem Kopf, die ich gerne mal noch getestet hätte als Chemikerin. Und da haben sich halt die 6 Jahre Juniorprofessur absolut gelohnt.
Ganz offensichtlich hatten sie die, weil sie hätten ja auch, und sage ich jetzt mal, als Chemikerin so auf die dunkle Seite der Macht wechseln können und auch eine Menge Geld verdienen. Wollten sie nicht, oder?
Ich glaube, es ist nicht die dunkle Seite der Macht, sondern es ist irgendwo, wir können alle nicht ohne Kunststoffe leben. Kunststoffe sind die Alltagshelfer. Das müssen wir uns alle mal eingestehen. Das heißt, wir werden auch weiterhin die Kunststoffindustrie brauchen. Es ist immer nur die Frage, wie viele Kunststoffe brauchen wir, wo brauchen wir sie und wo sind sie tatsächlich Alltagshelfer. Und von daher würde ich nicht sagen, es ist die dunkle Seite der Macht. Klar, ich hätte mich im Management irgendwo wiederfinden können und auch eine Industriekarriere machen können. Aber das war nicht das, was ich wollte. Das war mir auch zu festgefahren. Das war mir zu stark in Systemen gedacht. Ich brauchte einfach so ein bisschen meine Freiheit wieder zurück.
Sie haben dann ein gemeinnütziges Umweltunternehmen gegründet. Da kommen wir auch gleich drauf. Sie sagen, Kunststoff ist wichtig für uns. Ohne Kunststoffe können wir nicht leben. Ich glaube, jeder von uns hat täglich mehrere davon in der Hand. Knapp 414 Millionen Tonnen Kunststoff produzieren wir weltweit Jahr für Jahr. Und es wird immer mehr. Vor 5 Jahren, da waren es noch knapp über 380 Millionen Tonnen. Nur mal so zur Einordnung. Können Sie sich das erklären, warum wir immer mehr Kunststoff produzieren?
Es gibt ja auch immer mehr Produkte, die der Markt präsentiert, die auf den Markt geworfen werden. Und wir als Konsumenten kaufen Produkte. Das heißt, die Nachfrage ist da. Und wenn die Nachfrage da ist, wird auch immer und immer mehr produziert werden. Das ist einfach natürliches Wirtschaftsgebaren. Und ich glaube, daraus kann man auch nicht heraustreten, indem man einfach sagt, man verbietet Kunststoffe oder Produktion von bestimmten Produkten, sondern man muss einfach so kontinuierlich die Produkte umstellen.
Aber Sie hatten ja auch die Binnensicht in der Industrie. Also gibt's da, haben Sie da gespürt, dass es vielleicht so eine Art Umdenken gibt, dass mehr vielleicht nicht mehr ist, dass man es vielleicht anders machen sollte, weil Kunststoff produzieren ist ja eine schöne Sache, aber der ist ja dann da.
In der Industrie findet tatsächlich das Umdenken statt im nachhaltigen Prozessdesign. Das heißt wirklich, die Prozesse nachhaltiger zu machen, um Kunststoffe zu produzieren. Das heißt, es werden sogenannte Co-Monomere eingesetzt. Das heißt auch wieder Verbindungen, die produziert werden müssen. Das heißt, diese ganzen Prozessketten nachhaltiger zu gestalten. Aber das hat erstmal keinen Einfluss auf die Mengen, die produziert werden. Die Mengen, die produziert werden, die richten sich nach der Nachfrage auf dem Markt. Und solange einfach Kunststoffe, die als sogenannte Virgin-Kunststoffe, also jungfräulich aus der Produktionsanlage kommen, günstiger sind als recycelte Kunststoffe, wird es auch weiterhin genauso viel Kunststoffe und Kunststoffproduktion geben.
Also die Kosten sind dann nachher der entscheidende Faktor. Und man muss sagen, Plastik ist ja auch nicht gleich Plastik, ne? Können Sie das in Kürze mal kurz aufdröseln oder wäre das viel zu komplex?
Na, wenn man sich das Thema Plastik per Definition anschaut oder Kunststoffe, dann haben wir einfach 200 verschiedene Polymertypen. Das ist von Polyethylen, Polypropylen, was jeder noch kennt, PET-Flaschen kennt auch noch jeder, bis hin zu wirklichen außergewöhnlichen Kunststoffen, wovon wahrscheinlich noch niemand gehört hat. Aber es ist einfach eine breite Palette an unterschiedlichsten Typen. Und die werden alle wiederum in Produkten verarbeitet. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Produkte. Und dann haben wir nicht nur das Kunststoffthema, was uns umtreibt, sondern eben auch das Müllthema, das Plastikmüllthema, was uns umtreibt. Und dann eben auch, was machen wir end of life, was machen wir mit den Produkten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Und dann eben, wie sieht das Recycling aus?
SWR1 Leute mit der Chemikerin Dr. Katrin Schuren, die lange in der im Labor Chemie gemacht hat, an der Uni und auch in der Industrie Polymere, also Kunststoffe, mitentwickelt hat. Und jetzt kommt gerade, weil wir gerade lange drüber gesprochen haben, Frau Schuhn, von Antje, die der Hinweis darauf, dass es ja auch Biopolymere gibt, nur leider macht man daraus zu wenig. Das sagt SWR1-Hörerin Antje aus Tübingen.
Ja, bei den Biopolymeren muss man immer ein bisschen aufpassen. Erstmal Bio hört sich für jeden super gut an. Erstmal biologisch abbaubar. Es ist irgendwie nach einer kürzeren Zeit weg. Die Frage ist immer, was ist kürzere Zeit? Und was wird aus diesem Biopolymer? Wenn man sich jetzt anschaut, die Biomülltüte, die uns angepriesen wird, dass wir da unseren Biomüll reinpacken sollen, die sollte planmäßig nach 14 Tagen in ihrer Einzelteile zerfallen sein. Die Einzelteile sind aber zuerst mal Mikroplastik, werden dann molekulare Einzelteile. Das heißt, es ist ein ziemlich langer Prozess, bis das aus so einem Bioplastik ein verstoffwechseltes Produkt wird, wo keine negativen Einflüsse mehr entstehen. Und deswegen sehen wir häufiger auch in unseren zum Beispiel Komposten, die wir kaufen, im Supermarkt oder im Baumarkt, sehen wir auf einmal bunte Partikel in diesem Kompost drin oder in diesem Humus drin, in diesem Torf drin.
Ach so, also diese Biopolymere, das sind diese Plastiktüten, die wir praktisch nehmen, um unseren Kompostabfall reinzutun und die wir dann da rein. Obwohl die Abfallwirtschaft das ja nicht so gerne sieht. Also in manchen Städten in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es Scanner hinten an den Abfallwägen, die das dann rausscannen und diese Tonnen stehen lassen. Also man soll das eigentlich nicht.
Das ist auch richtig so, weil die Abbauwege einfach, das dauert alles noch zu lang für die Wiederverwertung von unseren Bioabfällen. Also der Bioabfall wird viel schneller wiederverwertet, als die Biomülltüte abgebaut werden kann. Und damit haben wir ein Problem mit eben Mikroplastik auch in diesem Abfall.
Da sprechen Sie es an, ein Problem mit Mikroplastik, das haben wir eigentlich weltweit. Das sind diese ganz, ganz kleinen Partikel, die entstehen aus unserem Plastikmüll und die landen im Wasser. Ist das der einzige Schadstoff, den wir so im Wasser haben oder nur einer von ganz vielen?
Das ist einer von ganz vielen. Und wenn man sich anschaut, es gibt die Mikroschadstoffe, das sind die gelösten Verbindungen, also Pharmazeutika, Pharmazeutika-Rückstände, Pestizide. Dann haben wir unser Nitratphosphat-Thema, was uns schon seit vielen, vielen Jahren in immer höheren Konzentrationen auch beschäftigt. Dann haben wir das Mikroplastik-Thema, was uns beschäftigt. Und jeden Tag kommen neue Chemikalien auf den Markt, die zusätzlich auch wieder im Wasser Kontamination sein können. Das heißt, es ist ein Fass ohne Boden, wenn man erstmal krisenspezifisch draufschaut, das ist ein großes Problem. Aber nichtsdestotrotz sind ja Probleme auch dafür da, dass man sie anspricht und anschließend löst.
Das ist Ihr Ansatz, das zu machen. Unterschätzen wir trotzdem, weil wir ja es wirklich gewöhnt sind, diesen Luxus, sage ich jetzt mal, zu haben, sauberes Wasser. Unterschätzen wir das Risiko der Wasserverschmutzung, das es auch hier bei uns gibt?
Die Wasserverschmutzung nimmt kontinuierlich zu und dessen sollten wir uns auch bewusst sein. Das heißt, unser Trinkwasser ist momentan, das kann man wirklich sagen, das geschützte Gut. Das ist auch am besten überwacht in Deutschland und das Trinkwasser ist auch nicht gefährdet. Das ist sozusagen End of Pipe, das Wasser, was wir wieder konsumieren und was auch keine gesundheitsgefährdenden Eigenschaften haben soll. Aber was wir vorher machen in unseren Kläranlagen, mit dem Abwasser, in industriellen Prozessen, mit Abwasserströmen, das ist eigentlich das große Problem, weil hier kommen natürlich sehr, sehr hohe Konzentrationen an Schadstoffrachten in unserer Umwelt an. Und das Trinkwasser wird aus der Umwelt gewonnen. Das heißt, ein Wasserkreislauf. Und wenn alles nachher in einem Wasserkreislauf gebunden ist, dann muss dieser Wasserkreislauf geschützt werden. Das ist ganz wichtig.
Wir haben ja auch sowas wie, also wir reden ja immer vom CO2-Fußabdruck. Gibt es sowas wie einen H2O-Fußabdruck, also einen Wasserfußabdruck? Gibt es das auch?
Ja, und es gibt auch diesen sogenannten virtuellen Fußabdruck. Das heißt, was hat ein Produkt für einen virtuellen Fußabdruck? Das heißt, wie viel Wasser wird für die Produktion des Produktes notwendig, um es überhaupt auf den Markt zu bringen. Das heißt, man schaut sich dann an, was braucht eine Tomate, also um überhaupt zu wachsen, bis dass sie bei uns im Supermarkt ist. Oder Eier, genau das Gleiche für Textilien oder der Autoreifen. Also es gibt für jedes Produkt einen virtuellen Wasserfußabdruck, der eben genau umschreibt, wie viel Wasser benötigt wird, um dieses Produkt zu produzieren.
Mikroplastik, das gibt's auf der ganzen Welt, in Gewässern und im ewigen Eis, aber auch hier bei uns. Wo kommt das Mikroplastik her?
Das Mikroplastik kommt aus unseren Industrieanlagen in erster Instanz.
Hauptsächlich.
Weil wir produzieren ja Kunststoffe. In dem Moment, wo wir Kunststoffe produzieren, fällt schon Mikroplastik an. Indem es als Kunststoffabfall über Abwasserströme zum Beispiel in die Abwasserkanäle gelangt, zu den kommunalen Kläranlagen gelangt, im Wasserkreislauf landet. Das heißt, das Problem von Mikroplastik beginnt an Land, in unseren Produktionsverarbeitungsprozessen, in unseren Recyclingprozessen, geht dann über auf unsere Nutzungsprozesse. Also wenn wir das Auto bewegen beispielsweise, entsteht Reifenabrieb, wird Mikroplastik in die Umwelt eingetragen. Und auch wenn wir Textilien waschen beispielsweise, wird auch Mikroplastik in den Wasserkreislauf eingetragen. Man muss sich dann immer nur genau überlegen, was passiert mit dem Abwasser. Wo landet das Abwasser? Was passiert?
Weil das Plastik in den Textilien drin ist oder durch das Waschmittel oder vielleicht gar beides?
dass die Textilien sind hauptsächlich aus Kunststofffasern mittlerweile. Also sehr, sehr viele Produkte haben einfach Kunststofffasern in ihren Materialien. Das heißt, wenn ich eine Kunstfaser wasche, entsteht Mikroplastik. Aber ich kann auch sehr einfach diese Mengen an Mikroplastik reduzieren. Da brauche ich gar keinen Filter in der Waschmaschine, sondern ich kann zum Beispiel die Waschtemperatur runtersetzen, die Umdrehungszahl runtersetzen, Waschmittel überhaupt dazugeben und damit reduziere ich als Verbraucherin, Verbraucher bereits 70% an Mikroplastikeintrag. Und das sind so kleine Tricks und Kniffe, die wir auch an die Hand geben, wo wir einfach sagen, da kann jeder Konsument, ohne dass er Geld in die Hand nehmen muss, sogar Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schützen.
Da haben Sie jetzt gleich den Tipp sozusagen mit angehängt. Wie kann man es vermeiden? Wie hoch ist denn der Anteil meiner Plastiktüte, die ich aus dem Supermarkt mitnehme? Oder vielleicht im besseren Fall auch nicht?
Der Mikroplastikanteil von der Supermarkttüte entsteht dann, wenn es überhaupt Mikroplastik gebildet wird. Das heißt, wenn die Kunststofftüte ins Recycling geht, entsteht Mikroplastik oder wenn die Kunststofftüte unsachgemäß in der Umwelt entsorgt wird, entsteht Mikroplastik. Das heißt, innerhalb von einer Zeit, das kann je nachdem, wie die mechanische Beanspruchung ist, wie stark die UV-Strahlung ist, Temperatureinflüsse, kann das mal schnell und mal langsam zu Mikroplastik werden. Aber in der Regel, wenn aus so einer Kunststofftüte im Meer die langsam zerfällt, Mikroplastik entsteht, dann hält sich das beharrlich bis zu 350, 400 Jahre.
Also SWR1-Hörer Gerhard schreibt uns gerade, er trägt ausschließlich Kleidung aus Naturfasern. Gut?
Sehr gut in erster Instanz. Wenn man sich das Thema Mikroplastik anschaut, beim virtuellen Wasser würde ich wiederum, das hatten wir eben gerade ja kurz angesprochen, würde ich wiederum kurz mal nachdenken, was sind das für Naturfasern, wo kommen sie her, was haben die für einen Wasserfußabdruck und auch wie steht es ums virtuelle Wasser? Und beide Seiten der Medaille beleuchten, weil auch bei den Naturfasern natürlich Chemikalien zum Einsatz kommen, um die Produkte zu produzieren und so weiter und so fort.
Wenn wir von Mikro reden, um was für eine Größe geht's da eigentlich? Wie groß sind diese Teile? Also kann ich die noch sehen mit bloßem Auge?
Mikroplastik per Definition sind Partikel, Kunststoffpartikel, kleiner als 5 Millimeter. Und 5 Millimeter kann man noch mit dem bloßen Auge wahrnehmen. Das geht auch teilweise bis 200 Mikrometer, kann das menschliche Auge noch wahrnehmen und auch sichtbar machen, dass wir es verarbeiten können. Aber es geht runter bis 1 Mikrometer im Bereich Mikroplastik und dann auch deutlich kleiner in den Bereich Nanoplastik hinein. Das heißt, die Partikel, selbst wenn wir sie nicht mehr sehen können, sind sie ja trotzdem noch da. Es macht ja nicht Puff und sie sind weg und es ist CO2 und Wasser, sondern es sind einfach unfassbar kleine Partikel, die wir natürlich auch analytisch nachweisen müssen.
Aber wenn die Teile so klein sind, warum ist das dann ein Problem?
In dem Moment, wo die Partikel kleiner werden, werden sie gefährlicher, weil dann können sie ja Bluthirnschranken überschreiten, dann können sie von Tieren und anderen Organismen aufgenommen werden, dann kann es in der Pflanzenwelt zu Wechselwirkungen kommen. Das heißt, wir haben unmittelbaren Einfluss eigentlich auf die Biodiversität, auf unsere Gesundheit und die Gesundheit der gesamten Umwelt.
Haben Sie mal sowas darüber gelesen? Was passiert eigentlich, wenn so ein Mikroplastik jetzt, sagen wir mal, die Bluthirnschranke überwindet? Weil bei Medikamenten wird oft darauf geachtet, dass das nicht passiert, zum Beispiel.
Wenn man sich anschaut, jeder Mensch ist ein Individuum. Das kann ein Partikel, kann schon eine Krankheit auslösen, kann Krebs verursachen, kann zu Alzheimer führen, kann auch Zellschäden hervorrufen. Das heißt, es ist prinzipiell mit einem Partikel schon alles möglich, aber man muss es immer ein bisschen relativieren. Dass das tatsächlich eintrifft, ist ein Risikopotenzial, was man nicht vernachlässigen sollte. Aber wir sollten jetzt nicht die Krise zu stark beschwören. Wir sollten aber in Zukunft darauf achten, dass sie nicht größer wird.
Das Thema Mikroplastik, das bewegt die Hörerinnen und Hörer. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir legen eine extra Runde mit Fragen ein, weil so viele gekommen sind, nachdem wir über das Thema gesprochen haben. Wir fangen mal an mit Elfi. Die fragt, guten Morgen, was ist denn mit den riesigen Plastikfeldern, jetzt zum Beispiel auf den landwirtschaftlichen Feldern? Dieses Plastik ist doch dort auch ständig Wind, Sonne, Regen und so weiter ausgesetzt. Und damit geht ständig Mikroplastik in den Boden, stellt sie sich vor. Finden wir das dann in Erdbeeren und Spargel?
Wir finden tatsächlich vermehrt Kunststoffe, Mikroplastik in unserem Obst und Gemüse. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Auf unseren Feldern ist es natürlich erstmal das große Problem, dass es mit Luftwettereinflüssen immer weiter getragen wird und auch unsere Flüsse und Seen und unsere Gewässer im Allgemeinen erreicht. Das heißt, es ist erstmal komplett diffus verteilt und sehr schwierig, eigentlich fast unmöglich wieder einzufangen.
Also klares Ja an der Stelle zu der Frage. Was sehr, sehr häufig kam, welche Frage jetzt immer sehr, sehr häufig kam, war unter anderem von SWR1-Hörerin Gabi, die fragt, ist es wirklich nötig, Mikroplastik in zum Beispiel Zahncreme und Handwaschpaste beizufügen? Muss es sein?
absolut unnötig, kann man unmittelbar darauf verzichten. Und es ist ja auch seit letztem Jahr durch das in Anführungszeichen Glitzerverbot ja auch in der Kosmetikindustrie schon angekommen und es zieht auch weitere Kreise.
Also warum wird es denn gemacht?
Man spart sich sehr viel Inhaltsstoff und in dem Moment, wo ich etwas dazugebe, was in Anführungszeichen erstmal keine negativen Einflüsse hat, vielleicht sogar noch irgendwie einen positiven Einfluss hat auf Abrieb von irgendwelchen Farbpartikeln auf den Zähnen beispielsweise, dann lasse ich es ja drin. Aber wenn ich halt weiß, dass es hinten raus in der Umwelt ein Thema ist, sollte ich es eigentlich lieber schnell wieder vermeiden.
Aber es ist am Ende einfach billiger.
Genau.
Das ist auch wahrscheinlich die Antwort auf die Frage von Gerhard, der sagt, viele Produkte müssten gar nicht aus Polymeren, aus Kunststoffen hergestellt werden. Zum Beispiel Laubrechen hat er als Beispiel angeführt.
Ja, absolut. Ich meine, Kunststoffe sind günstig und Kunststoffe machen die Produkte leichter. Das sind die zwei Vorteile, die es hat gegenüber anderen Materialien.
Mhm. Dann kam die Frage, genau, stimmt es? Die kam von Caroline, die zum Beispiel in den Wald Pilze sammeln geht und hat immer eine Tüte mit dabei, wo sie den Müll aufsammelt, der weggeworfen wurde. Also vielen Dank dafür, das ist super. Und schleppt dann oft heftig, sagt sie. Stimmt es, fragt sie, dass wir circa eine Scheckkarte pro Woche verspeisen?
Das ist, hält sich wacker und hartnäckig in der Kommunikation. Es gab mal die WWF-Studie, die das eben adressiert hat, dass wir ungefähr 5 Gramm Mikroplastik pro Woche zu uns nehmen. Mittlerweile hat man das nach unten korrigiert. Das ist aber immer demografieabhängig. Also wo auf der Welt ich mich befinde, können das mal höhere Mengen an Mikroplastik sein, die ich zu mir nehme und mal niedrigere.
Jens Schäfer, der möchte gerne den Mikroplastikabrieb von Windrad-Rotorblättern angesprochen haben. Ein Helmholtz-Institut habe festgestellt, dass von jedem Windrad ca. 50 Kilogramm Mikroplastik pro Jahr in die Umgebung verteilt werden. Stimmt das so?
Dadurch, dass die Rotorblätter mit Kunststoff überzogen sind, kann das durchaus passieren. Es ist auch hier wieder Wind- und Wettereinfluss. Die Konzentrationen sind mit Sicherheit nicht festgenagelt auf einen Wert, sondern die können sehr variabel sein und natürlich dann auch mal regional eine höhere Konzentration, eine niedrige Konzentration hervorrufen.
Uwe Schwarz aus Dürmentlingen, der fragt, was ist eigentlich mit PFAS? Müssen wir vielleicht kurz erklären, was ist PFAS? Vielen Menschen ist das gar nicht bewusst, was sie da tragen.
PFAS sind per- und polyfluorierte organische Verbindungen. Die haben erstmal gar nichts mit Mikroplastik zu tun. Dennoch kennt jeder unsere Teflonpfanne. Da sind sie dann auch wieder drin. Das heißt, wenn wir eine Teflonpfanne nutzen und darin unser Gericht braten, kann es natürlich sein, wenn wir da mal mit der Gabel reingehen, dass da Partikel, nämlich auch Kunststoffpartikel, mit PFAS-Verbindungen anhaftend in unsere Körper gelangen. PFAS per se ist ein großes Problem, aktuell auch in den Regionen in Baden-Württemberg, wo einfach sehr, sehr hohe PFAS-Belastungen auf Flächen, also auf landwirtschaftlichen Flächen existieren, die nachweislich auch das Grundwasser und das Trinkwasser beeinflussen. Das heißt, PFAS-Chemikalien werden nach und nach verboten. Es gibt Verbote für die zwei wichtigsten PFAS-Verbindungen, aber die Alternativen stehen auch schon parat.
Also die Teflonpfanne ist passé?
Die Teflonpfanne sollte man aus dem Alltag heraus verbannen.
Ich sehe, der Alltag ist voller Plastik, Mikroplastikfallen. Anna Seifert aus Stuttgart, letzte Frage, die fragt nach Wasserfilteranlagen für Privathaushalte. Die kann man ja zum Beispiel im Zulauf der Spüle oder sogar in der Dusche nachträglich einbauen, versprechen sogar das PFAS herauszufiltern. Kann das aber, wenn die Teilchen wirklich so klein sind, fragt sie, die Eigenschaften von Mikroplastik überhaupt funktionieren?
Die Funktionsweise kann immer nur Daten liefern. Wenn die Daten zueinander passen, dann bin ich der ganzen Sache zuträglich. Momentan gibt es diese Daten nicht. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Marketing, was hinten dran steht und was man sich immer auch gleichzeitig bewusst machen sollte, ist, dass so ein Filter aus Kunststoff besteht. Und wenn ich einen Kunststofffilter einsetze, um Mikroplastik zu entfernen, ist die Frage, kann dieser Filter überhaupt das bringen, was er bringen soll?
Frau Schuhn, wie oft haben Sie das Wort Hybrid-Kieselgel schon ausgesprochen in Ihrem Leben? Haben Sie mitgezählt?
Sehr, sehr gute Frage. Unzählige Male.
Ja, ich frage das, weil Sie mit diesem Hybrid-Kieselgel ein Verfahren entwickelt haben, um Mikroplastik aus dem Wasser zu bekommen. Wie kamen Sie denn auf die Idee?
Hybrid-Kieselgele, muss man von vornherein sagen, das ist eigentlich Alchemie, wenn man so möchte. Das sind sehr, sehr alte Verbindungen. Jeder kennt irgendwie Quarzsand, also Siliziumdioxid. Und diese Hybrid-Kieselgele haben wunderbare Eigenschaften. Sie reagieren mit Wasser und bilden schon alleine im Wasser Verbindungen, aber sie sind auch in der Lage, Mikroplastik in ihre Klumpen mit einzubauen. Und genau das machen wir eben. Wir verklumpen Mikroplastik mit eben diesem Hybrid-Kieselgel, einer Art Kleber. Und die Partikel haften zusammen und treiben an die Wasseroberfläche. Das sieht dann aus wie Popcorn-ähnliche Strukturen, so Tischtennisball-große Klumpen, die auf der Wasseroberfläche hin und her driften und dann sehr einfach abgeschöpft werden können.
Ich habe mir das mal angeguckt. Also das ist so ein kleiner Ball, der da entsteht, und mit dem könnte man auch gut so ein Kinderspielzeug oder sowas, die würden da wahrscheinlich mit so... Also ich habe mir das mal angeguckt, genau. Inwiefern hatten Sie, also Sie waren ja lange auch im Labor, waren Chemikerin, auch an der Uni, haben Sie da schon mit zu tun gehabt? Haben Sie an solchen Verfahren dann schon geforscht oder kam das erst danach?
Während meiner Doktorarbeit habe ich mit Trägermaterialien gearbeitet, und diese Trägermaterialien in der Polymerindustrie sind auch Siliziumdioxid-Bestandteile. Und diese Art und Weise, wie diese Trägermaterialien funktionieren, das hat mich unfassbar fasziniert, weil sie einfach Oberflächen bieten für Interaktion mit anderen Chemikalien, mit anderen Stoffen und einfach dann Möglichkeiten bieten, auch Stoffe zu entfernen. Angefangen haben wir dann in der Forschung mit Mikroschadstoffen, da war auch PFAS ein ganz großes Thema, wo wir einfach gesagt haben, PFAS muss auch aus dem Wasser entfernt werden können, genauso wie Pestizide, genauso wie auch Pharmazeutika. Und mit 2016 ging so diese ganze Kommunikation zu Mikroplastik eigentlich richtig los und auch, dass es als globales Umweltproblem wahrgenommen wird. Und da haben wir eben auch ganz gezielt an Hybridkieselgen geforscht, die Mikroplastik entfernen können.
Wie kann ich mir das vorstellen mit diesem Hybrid-Kieselgel? Also kann ich das zum Beispiel, wenn ich sage, oh, mein Fluss da ums Eck bei mir am Bach, der ist vielleicht etwas verseucht mit Mikroplastik, kippe ich mal ein bisschen was rein und dann kommen die Klümpchen hoch?
Es macht tatsächlich überhaupt keinen Sinn, das direkt in die Umwelt zu geben. Also in unserem Meer beispielsweise haben wir zwar kommuniziert Trillionen von Partikeln auf das gesamte Meer. Wenn man das mal runter reduziert, ist es ein Mikroplastikpartikel pro Liter. Mhm. Und gehen wir mal flussaufwärts und gucken uns den Rhein an, ist es so zwischen 1 und 10 Mikroplastikpartikel pro Liter. In den kleineren Flüssen können es auch mal 100 bis 1000 Mikroplastikpartikel pro Liter sein. In den kommunalen Kläranlagen wird es dann schon wieder spannender. Das sind die Konzentration natürlich höher, teilweise sehr, sehr hoch. Und wenn wir noch weiter zurückgehen in die Industrie, sind die Konzentrationen bis in die Millionen Mikroplastikpartikel pro Liter. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, den einen Partikel im Meer zu suchen, den ich dann entferne, oder die 10 Partikel, die im Rhein kontinuierlich im Fluss sind, sondern wir arbeiten in geschlossenen Systemen, das heißt in der kommunalen Kläranlage, im industriellen Abwasser, und können dort unmittelbar sehr, sehr hohe Konzentrationen an Mikroplastik entfernen.
Das heißt, man muss dann an diese Knotenpunkte gehen, wie zum Beispiel Kläranlagen. Wie arbeiten Sie da? Also weil viele denken jetzt wahrscheinlich, die Frau hat irgendein Produkt, das sie verkauft. Stimmt aber nicht. Ich habe es ehrlich gesagt auch gedacht.
Naja, wir verkaufen kein Produkt. Wir sind als gemeinnütziges Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen und sind im Innovationstransfer tätig. Das heißt, wir helfen Menschen, erstmal das Thema zu verstehen, zu erfassen und dann die richtigen Lösungen anzuwenden. Also wir verkaufen weder Filter noch unsere Produkte noch sonstige Sachen, sondern es geht wirklich darum zu zeigen, wie kann man heute schon das Problem Mikroplastik lösen, wo es noch gar keine Regulationen und Gesetze gibt.
Ein Verfahren zur Entfernung von Mikroplastik aus dem Trinkwasser, zum Beispiel in Kläranlagen, das hat Katrin Schulen entwickelt, Chemikerin und unser Gast heute in SWR1, Leute. Dieses Hybrid-Kieselgel, wenn ich das jetzt ins Wasser zum Beispiel gebe, um Gefahrenstoffe zu binden, ist das nur Mikroplastik oder lässt sich das auch auf andere Schadstoffe anwenden?
Wenn wir in der Industrie sind, haben wir natürlich noch viel, viel mehr Chemikalien, die im Wasser drin sind. Da ist Mikroplastikentfernung ein Schritt und wir kümmern uns dann auch noch um die weiteren Chemikalien, sodass einfach das Abwasser, was aus den Industrien in die kommunalen Kläranlagen kommt, deutlich bessere Qualität schon per se hat.
Mhm. Diese Gele, sind die selbst irgendwie auch schädlich, gefährlich? Oder ja, das werden Sie jetzt aber nie mal so, die Frage gibt sich ja schon, drängt sich ja fast auf.
Ja, das ist klar. Ich meine, wenn man mit Chemikalien zu tun hat und das auch noch in einem Wasserumfeld zu tun hat, dann ist es einer der ersten Tests, die zu machen ist, zu bestätigen, dass das, was man einsetzt, keine negativen Auswirkungen hat und das, was gebildet wird, keine negativen Auswirkungen hat. Und das war in den ersten 4 Wochen, nachdem wir gesehen haben, das Verfahren, so wie wir es uns konzeptionell vorstellen, funktioniert, war das in den ersten 4 Wochen der erste Auftrag, der extern ging, um genau das eben auch zu bestätigen, dass es keine negativen Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt hat und am Ende des Tages auch keine Abbauprodukte entstehen, die wiederum gefährlich sind.
Also Sie können diesen Komplex dann komplett aus dem Wasser rückstandsfrei entfernen. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen, was kostet das?
Je nach Belastungsgrad und Anforderungsprofil. Also es ist nicht irgendwie eine Lösung, die man von der Stange einsetzt und sagt, so läuft's und für alle Wässer dieser Welt, sondern man muss sich vorstellen, jedes Wasser ist unterschiedlich. Gerade in den Industrien und kommunalen Kläranlagen ist jedes Wasser tatsächlich unterschiedlich und braucht auch eine ganz gezielte Betrachtung. Und deswegen setzen wir sehr, sehr viel drauf, erstmal die Daten zu sammeln. Was haben wir hier eigentlich für ein Problem und wo müssen wir hin, damit dieses Problem gebannt ist? Und das eben in einem relativ kurzen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten, wo wir normalerweise Daten erheben und die Lösungen entsprechend entwickeln, um auch Handlungsfähigkeit zu zeigen. Also nicht da ewig und 3 Tage zu erforschen und Innovationen voranzutreiben und in 10 Jahren eine Lösung zu präsentieren.
Sie haben sich entschieden, Frau Schuhn, ein gemeinnütziges Unternehmen zu gründen, also eine GmbH sozusagen. Also wollen Sie kein Geld verdienen mit Ihrer tollen Idee? Oder was ist da der Hintergrund?
Wir haben das Credo, Wasser ist ein Menschenrecht und kein Wirtschaftsgut. Und wir müssen uns auch so ein bisschen von den traditionellen Geschäftsstrukturen verabschieden, weil das, wir sehen ja heutzutage, dass es so nicht weitergehen kann und so nicht funktionieren kann. Und jeder redet von sozial-ökologischer Transformation, aber keiner macht's. Und ich habe damals gesagt, 2020, wir machen es jetzt einfach mal. Wir gucken, wo wir landen mit dem Gemeinnützigen im Unternehmen verankert und alle Gewinne, die wir bis dato erwirtschaftet haben, bleiben im Unternehmen. Es gibt keine externen Investoren, es gibt keine 17 SUVs in der Garage, die darauf warten zu verstauben, sondern es wird einfach direkt wieder in Forschung und Bildung investiert, sodass wir eben auch dann in Schulen aktiv werden können, dass wir Forschung vorantreiben können, dass wir viele Fragen, die auch heute hier reinkamen, auch mit Daten hinterlegen und beantworten können, damit die Menschen einfach wissen, wie es um Mikroplastik steht, wo die Hotspots sind und wie wir agieren sollen.
So von der Forschung in die Firma, das ist jetzt auch nicht so selbstverständlich. Sie waren ja früher an der Uni. Also ich frage jetzt einfach mal, wie steinig war dieser Weg? Oder war das für Sie so, dass Sie ganz natürlich wussten, klar, so mache ich das jetzt mit einer GmbH?
Die Juniorprofessur dauert 6 Jahre. Es war von vornherein klar, dass ich 6 Jahre Zeit habe, etwas auf die Beine zu stellen, um entweder im Wissenschaftsapparat zu verbleiben oder anderweitig voranzukommen. Und das war auch genau das Credo zu sagen, man hat 6 Jahre Zeit, los geht's. Und im Wissenschaftsapparat hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass sehr, sehr viele Steine in diesem Wissenschaftsapparat existieren. Es ist ein Elfenbeinturm, es ist sehr viel Neid, es ist Reputationsgeschachte und unwahrscheinlich viel Bürokratie. Und ich bin überhaupt kein Bürokratie-Fan. Ich möchte einfach, dass die Dinge schnell vorangehen, dass man wirklich Wirkungsbeschleunigung hat und nicht wirkungshemmend unterwegs ist und dass die Dinge ans Laufen kommen, weil das ist einfach ein Problem, was die Menschen umtreibt, was unsere Umwelt umtreibt und was gelöst werden muss, wo die Politik wahrscheinlich in 10 Jahren eine Regulation findet, aber wo wir heute ja schon wissen, es wird uns alle betreffen in Zukunft,
wo wir Lösungen brauchen. Die Unternehmen beschweren sich doch auch über zu viel Bürokratie. Also haben Sie etwa keine Bürokratie dann in Ihrem Unternehmen? Also Sie sind 8 Mitarbeitende, glaube ich, ne? Insgesamt.
Es gibt immer noch unfassbar viel Bürokratie, alleine schon, weil man 3 Säulen bedient, mit ideellem Zweckbetrieb, ideellem Bereich und auch wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb. Das ist allein schon steuerrechtlich immer wieder eine Herausforderung. Aber wir sind einfach in den Initiativen viel, viel schneller. Das heißt, wenn wir tatsächlich Spenden- und Sponsoringgelder haben, können wir unmittelbar in Projekten aktiv werden. Wir müssen keine Projektanträge schreiben und warten 2 Jahre auf die Bewilligung, sondern wir können direkt loslegen.
Kurze Frage, wie viel Idealismus braucht man, um so eine Art von Unternehmen zu führen? Also würden Sie sich da als Idealistin bezeichnen oder vielleicht auch ein bisschen als Aktivistin? Oder mögen Sie das nicht?
Aktivist,
Sie wirken auf mich gar nicht so.
Aktivistisch eher nicht. Ich bin eher die Mutmacherin darum, weil die Aktivisten manchmal nicht die Lösungen mitliefern. Und wir versuchen einfach Lösungen mitzuliefern und Antworten zu geben und einfach so ein bisschen dieses ganze Ungleichgewicht im Krisenmanagement Richtung Lösung. Und wir können alle Teil der Lösung werden, zu steuern und auch zu lenken und Optionen aufzuzeigen.
Rebellin des Wassers, so nennt sich Chemikerin Katrin Schuhlen selbst in einem Buch, das Sie dieses Jahr veröffentlicht haben, Frau Schuhlen, die heute bei uns in SWR1 Leute ist, was mich sehr freut, immer noch. Was hat es denn mit dieser, weil Sie ja gerade gesagt haben, nee, Aktivistin, das ist nicht so meins, ich will eigentlich eher pragmatisch denken und Lösungen. Und jetzt wählen Sie diesen Titel Rebellin des Wassers. Warum?
Eine Rebellin ist ja nicht nur negativ behaftet aktivistisch unterwegs und macht nur einen auf dicke Hose und bringt da nichts. Aber trotzdem kann man natürlich rebellisch sein, indem man Dinge anspricht auf unterschiedlichen Ebenen, egal ob das jetzt in der Wissenschaft ist, in der Industrie ist, Politik oder auch gesellschaftsrelevant. Und man versucht eben auch jeden zu erreichen und das eben auf eine vernünftige Art und Weise, ohne groß auf den Tisch zu klopfen, aber nichtsdestotrotz die Punkte zu machen, wenn sie zu machen sind.
Sie wollen mit Ihrem Verfahren, also mit Ihrem gemeinnützigen Unternehmen, nicht nur dieses Verfahren etablieren, sondern Sie wollen auch aufklären und forschen. Da kommen wir gleich zu. Aber eins habe ich mich dann schon gefragt, was passiert eigentlich mit dem Zeug, Stichwort Recycling, wenn man also dieses verklumpte Hybrid-Kieselgel mit Mikroplastik zusammen als Komplex aus dem Wasser holt? Was macht man dann damit?
Bei uns geht es in die Wiederverwertung. Das heißt, es geht nicht darum, das Ganze wieder in die Bestandteile zurückzusetzen, sondern wir gehen wirklich in die Sekundärstoffströme. Das heißt, das Produkt, was bei uns aus dem Wasser herauskommt, also unsere Mikroplastikagglomerate, gehen in die Wiederverwertung aktuell in die Bauindustrie. Weil jetzt kann jeder sagen, klar, das ist Füllmaterial, das wird einfach hinzugegeben zum Zement, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir liefern der Bauindustrie aber nicht nur ein Füllmaterial, sondern einen Rohstoff, Siliziumdioxid. Das ist ganz wichtige und auch endliche Ressource auf diesem Planeten für die Bauindustrie. Und es ist sehr dankbar, dass wir hier Kreislaufströme einfach schließen und möglich machen, dass man eben auch in die Wiederverwertung gehen kann.
Aber was, wenn jetzt der Bedarf der Bauindustrie, wenn Sie mal irgendwann in die Breite kommen, was Sie sich ja vielleicht wünschen, gedeckt ist und dann plötzlich Sie viel zu viel von diesem Zeug haben? Was passiert dann damit? Doch Restmüll, doch verbrennen, doch exportieren?
Also das ist ja eine Anwendung, die in Frage kommt. Es gibt noch 17 weitere, die bei uns auf der Liste stehen. Die werden jetzt nach und nach eben auch erprobt und erforscht. Das ist auch hier immer ganz wichtig zu sagen, wenn es eingesetzt wird in einem Sekundärstoffstrom, was wird aus diesem Produkt? Wie sieht dann der Lebenszyklus aus? Was passiert dann End of Life? Kann man es dann nochmal wiederverwerten? Auch diese Themen müssen wir datenbasiert kommunizieren, damit einfach diese Wege auch offen sind und nicht per se man in irgendeine Richtung entwickelt, die überhaupt keinen Sinn macht.
Weil Recycling von Plastik ist ein schwieriges Thema. Jannik aus Offenburg hat es auch schon angesprochen. Der hat uns eine Nachricht geschrieben und schreibt, ja, es ist ja wichtig, Kunststoffe zu recyceln. Nun dürfen im gelben Sack Kunststoffe entsorgt werden, die von Verpackungen stammen. Aber was ist denn mit dem anderen Zeug? Also gibt es nicht eine Möglichkeit, auch diese zu recyceln? Das ist natürlich auch ein Riesenthema für Sie.
Absolut wichtiges Thema auch, also Plastikrecycling, entweder das Herausreduzieren in die einzelnen Plastikarten, das ist ja das größte Problem, was unser Plastikrecycling momentan behindert, dass wir einfach zu viele verschiedene Kunststofftypen in einer Verpackung drin haben und diese Verpackung gar nicht mehr recycelt werden kann. Und dass man eben auch hier wiederum auf der Produktebene beginnt, einfach Verpackungen designt, die ökologisch verträglich sind, die entsprechend auch recycelt werden können.
Also das wäre wichtig. Der Begriff Nachhaltigkeit wird in dem Zusammenhang immer auch gerne von der Industrie verwendet. Benutzen wir den vielleicht ein bisschen zu inflationär? Was ist für Sie wirklich nachhaltig?
Ich sage sehr häufig, ein nachhaltiges Produkt, was gekennzeichnet ist als nachhaltiges Produkt, kann nur dann nachhaltig sein, wenn der Prozess auch nachhaltig ist. Also der Prozess des Entstehens und End of Life. Das heißt, wenn es möglich ist, Produkte auf den Markt zu bringen, wo man von vornherein sagen kann, von A, Anfang, erster Schritt der Produktionskette bis Konsument, ist ein nachhaltiger Prozess, der auch entsprechend bestätigt und datengetrieben auch ausgewertet wurde. Und gleichzeitig betrachte ich aber auch, was passiert nach der Nutzungsphase. Also wenn das T-Shirt dann nicht mehr gebraucht wird, was passiert dann damit? Und das eben auch datengetrieben zu liefern. Und dann haben wir tatsächlich Nachhaltigkeit im richtigen Kontext auch verwendet.
In der Realität sind wir davon, glaube ich, noch weit entfernt. Fakt ist, dass wir einen Großteil unseres Plastikmülls exportieren in andere Teile, wo er dann verbrannt wird. Sie machen auch Bildung und Forschung mit Ihrem Unternehmen, sind zum Beispiel unterwegs in Schulen und machen da zum Beispiel, händigen Sie Schülerinnen und Schülern so ein kleines Kit aus, was die dann selber nehmen können.
Genau, wir arbeiten mit Lehrerinnen und Lehrern und eben auch mit den Schulen zusammen und möchten einfach das Thema in den Schulen etablieren. Es ist ein Thema, was alle Fächer betrifft. Das ist nicht nur ein naturwissenschaftliches Thema, sondern das ist auch ein gesellschaftspolitisches Thema und so weiter. Also man kann sehr, sehr viele Fächer miteinander kombinieren und wir geben den Kindern eben die Möglichkeit, einmal tiefer ins Thema einzusteigen, aber gleichzeitig auch Teil der Lösung zu werden, indem sie uns Daten beschaffen. Sie gehen raus mit ihren Klassen, nehmen aus den regionalen Gewässern Wasserproben, die werden dann bei uns analysiert und alles wird in die sogenannte Global Map of Microplastics eingespielt, wo wiederum dann klar dasteht, wie die Konzentration von Mikroplastik in der Region ist.
Spannende Aufgabe und damit beantworten Sie auch die Frage von Renate Keter aus Sersheim, die gefragt hat, können Sie nicht mal Schulen besuchen und so das Chemiestudium populärer machen? Machen Sie und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für alles Weitere. Katrin Schuhn in SWR 1, Leute, danke für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute. Wir nehmen uns die Zeit.